kommt immer wieder freitags. Um diese Zeit reden wir hier auf RBB Kultur derzeit über Homers Ilias. Zu hören ja derzeit in unserer Lesung, vorgetragen von Christian Brückner. Dieses fast 3000 Jahre alte Epos erzählt von Momenten des Trojanischen Krieges. Uns geht es heute um einen göttlichen Streit. Zeus und Hera haben sich in der Wolle. Warum, wieso, weshalb? Darüber rede ich gleich mit der Altphilologin Gieburg Uhlmann. Frau Uhlmann, erstmal herzlich willkommen bei RBB Kultur. Guten Tag.
Ja, guten Abend.
Zoff zwischen Zeus und Hera, denn die Griechen werden von den Trojanern immer mehr in die Defensive gedrängt. Und weil Göttervater Zeus die Trojaner unterstützt, hat Göttin Hera zu einer List gegriffen. Sie hat Zeus verführt, um ihn vom Krieg abzulenken. Er ist not amused und stellt sie zornig zur Rede, aber sie weiß sich geschickt rauszureden. Hier ein kleiner Ausschnitt aus unserer Lesung.
Zeuge sei jetzt die Erde, der weite Himmel darüber und das Wasser der Styx, das hinabströmt. Nicht auf mein Anstiften hin fügt Poseidon, der Erdenerschütterer, Schaden den Troern zu und Hektor bringt Hilfe den andern, sondern ihn treibt und heißt wohl der eigene Wille. Und wie er sie bei den Schiffen in Not sah, erbarmte er sich der Achaier. Aber wirklich, ich möchte ihm sogar raten, durch Zuspruch dorthin zu gehen, wohin du, dunkel umwölkter, vorangehst. Sprach's, da lächelte er, der Vater der Menschen und Götter, und er erwiderte ihr und sprach die gefiederten Worte: Wenn du nur künftig, Hera, mit sanftem Kuhblick, du Herrin, gleichen Sinnes mit mir im Kreis der Unsterblichen säßest, dann wird Poseidon, und ob er auch ganz anderes im Sinn hat, sehr schnell wandeln den Sinn nach deinem Herzen und meinem.
Ein kleiner Ausschnitt aus unserer Ilias-Lesung des Schauspielstars Christian Brückner. Gieburg Uhlmann, warum ist Zeus sauer? Was hat der Göttervater vor mit diesem Krieg?
Ja, in der Ilias sind ja einige der olympischen Götter auf Seiten der Griechen und einige auf Seiten der Trojaner. Und die meisten derjenigen, die auf Seiten der Griechen sind, die leiden mit den Griechen mit. Die stehen ja sehr unter Druck in dem Moment jetzt zwischen den Büchern 13 und 15. Also man könnte sogar sagen, die stehen am Rande einer katastrophalen Niederlage. Und deshalb überlegen Poseidon und Hera, wie sie den Griechen helfen können. Und zunächst versucht Poseidon heimlich vor Zeus, der das ja nicht will, die Griechen zu ermuntern. Hera beobachtet ihn dabei, sie will aber mehr als das erreichen. Und deshalb ersinnt sie einen Liebeszauber, mit dem sie Zeus ablenken kann und sie in tiefen Schlaf versetzen kann, damit Poseidon dann noch mehr im Kampf helfen kann. Nun, nachdem Zeus wieder aufgewacht ist und bemerkt, dass er getäuscht wurde, ist er natürlich schrecklich wütend auf seine Frau Hera und beschimpft sie mit harten Worten. So, also es geht also um eine List der Hera gegen Zeus. Damit kann man aber noch nicht die ganze Situation verstehen, denn man könnte ja fragen, warum will eigentlich Zeus nicht, dass die Griechen hier unterstützt werden? Ist er eigentlich auf Seiten der Griechen? Nun, der Grund dafür ist, dass Zeus seiner Tochter Thetis, die ja die Mutter Achills ist, versprochen hat, dass er dabei hilft, dass Agamemnons Untat gegenüber Achill gerecht wird, dass er bestraft wird dafür. Und deshalb sollte ja Agamemnon in Sicherheit gewiegt werden zunächst einmal und den Eindruck haben zu gewinnen und dann soll er umso dramatischer verlieren. Und in der Situation sind wir jetzt genau gerade, dass sie eben die Griechen bis fast zur Zerstörung, zur Katastrophe geführt werden, aber eben nur fast. Und dann möchte Zeus das Ganze wieder sozusagen in geregelte Bahnen führen und die Griechen wieder unterstützen. Aber Hera hatte eingegriffen und sie wusste, dass sie das nicht durfte und deshalb ist natürlich Zeus jetzt sauer auf sie.
Ja, aber trotzdem lächelt er. Es hat eben im Ausschnitt geheißen, da lächelte er, der Vater der Menschen und Götter. Sie hat ihn aufs Kreuz gelegt und er lächelt. Wieso?
Ganz richtig. Es ist ganz klar, dass Hera es war, die eine List begangen hat. Und jetzt behauptet sie, sie ist das gar nicht gewesen. Poseidon habe die Griechen ja stärken wollen und habe das auch nur als Aufmunterung getan. Und das stimmt eben einfach nicht. Das ist nicht wahr. Hera hat ganz viele Hebel in Bewegung gesetzt und viele Götter auf ihre Seite gebracht, um Zeus zu täuschen, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das ist also keine Kleinigkeit, das ist ein Vertrauensbruch, das ist Betrug, Lüge, Widerspruch, alles Mögliche. Und Zeus reagiert erstaunlich gelassen. Nun ist die Frage, warum alles in der Welt macht er denn das? Ist er vielleicht ein Masochist oder hat er vielleicht ein Problem mit seiner Macht?
Weil er Hera liebt, habe ich mich gefragt.
Ja, aber er hatte ihr schon vorher deutlich gemacht, schon ganz am Anfang der Ilias, dass er wirklich nicht will, dass sie eingreift. Also, er sagt es sich aber auch selbst. Er sagt, er freut sich darüber, dass Hera diese List zeigt, weil das zeigt, wie klug und wie geschickt sie in ihrem Handeln ist. Also, und dann sagt er, er könnte sie wirklich gut auf seiner Seite gebrauchen. Sie würde sogar Poseidon umstimmen, der ja ganz dezidiert gegen diese Aktion ist, die Zeus da ausführt. Nun, das ist aber etwas wirklich Interessantes hier an dieser Stelle. Das finden wir oft bei Homer. Homer formuliert immer wieder große Bewunderung für schlaues, strategisch taktierendes Handeln und praktische Klugheit, solange sie das Gute will. Das Paradebeispiel, das sicher alle kennen, ist dafür Odysseus. Odysseus ist ja in der Odyssee derjenige, der extrem schlau ist und extrem geschickt agiert. Aber er nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Er schrammt manchmal haarscharf an der Wahrheit vorbei. Das sind diese berühmten Lügengeschichten des Odysseus. Aber Homer verurteilt das nicht. Im Gegenteil, er lässt die Göttin Athene sogar sagen, deshalb bist du mir so lieb, weil du mir so ähnlich bist, weil du so klug bist und darin deine Klugheit zeigst. Das ist übrigens was ganz Interessantes in der griechischen Antike. In der platonischen Philosophie ist das auch so, dass die Lüge, solange sie das Gute will, solange derjenige, der die Lüge begeht, nicht irgendwas Zerstörerisches will oder andere übervorteilen will, dass sie gar nicht als so schlimm eingestuft wird. Die Stoa, eine andere große Philosophenschule, hat die Lüge in Bausch und Bogen verdammt und als große Sünde bezeichnet, aber eben, da kann man unterschiedlich drüber nachdenken. Jedenfalls, Zeus schlägt dann vor, für Ausgleich auf dem Schlachtfeld zu sorgen, also doch ein bisschen die Griechen zu unterstützen, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber dann die Griechen doch eben fast verlieren zu lassen, bis Achilles Unrecht gerecht ist. Der sagt das alles schon ziemlich genau hier voraus.
Aber wird uns damit nicht die Spannung genommen, wenn uns schon so viel vorausgesagt wird?
Nun, ich denke, solche Vorausschauen grundsätzlich gibt es ganz viel in der Ilias. Und sie gliedern das ganze Epos. Es ist ja ein sehr langes Epos, 24 Gesänge. Es gibt auch viele Rückblicke. Die bieten dem Leser so eine Orientierung, dass man weiß, wo bin ich denn ungefähr. Aber es ist eine wirklich gute Frage, was das eigentlich mit der Spannung für die Leser macht. Und es gibt eine recht alte und sehr verbreitete Vorstellung heute immer noch, dass es in der Antike insgesamt noch gar nicht so etwas wie ein spannungsreiches Erzählen gegeben habe. Goethe zum Beispiel hat gesagt, dass das Epos ruhig und spannungsarm daherfließe. Das hat sehr, sehr lange gewirkt. Erst am Ende des letzten Jahrhunderts, so in den 90er Jahren, hat die Forschung angefangen zu sagen, naja, das stimmt aber eigentlich nicht, sondern es ist schon spannungsreich, denn der Erzähler spielt mit der Erwartungshaltung der Leser. Nun, ich würde sagen, da ist einiges Richtiges dran, aber das Wichtigste daran ist, dass der Erzähler, dass der Dichter Homer eben seine Geschichte erzählen will und mit den Erwartungshaltungen, mit der Kenntnis des Mythos seiner Leser so arbeitet, dass da deutlich macht, ich erzähle meine Geschichte und nutze das Material nur. Und schaut doch mal, wie ich das mache, wie ich das eigentlich motiviere. Das heißt, wir wissen jetzt den grundsätzlichen Rahmen, wie das ungefähr passieren wird. Wir wissen aber noch nicht, wie genau und warum und wie die Charaktere sich eigentlich verhalten. Was macht denn eigentlich dieser Patroklos und wie verhält sich Achill zu ihm? Die sind ja enge Freunde. Was macht das mit ihrer Freundschaft? Wie geht das Ganze dann aus, sozusagen, was die Beziehungen angeht? Also die genaue Motivation, die wissen wir noch nicht. Und das ist das, wo Homer sozusagen glänzen kann mit. Also ich würde sagen, da ist auch noch eine Menge Stoff für ganz spannungsreiches Erzählen drin.
Und mir ist jetzt was ganz Spannendes aufgegangen in meinem kleinen Gehirn, die von mir sehr verehrte Schriftstellerin, ein Star des 20. Jahrhunderts, Patricia Highsmith, hat in ihren Büchern ja immer sehr viel von dem verraten, was kommt. Die hat sich Homer offenbar als Vorbild genommen. Ich meine, ihre Kriminalgeschichten haben ja antikes Format, ne?
Ja, es gibt ja einige moderne Erzählungen auch, wo der Rahmen eigentlich feststeht. Auch wenn wir sozusagen so einen modernen Liebesroman, auch einen sehr komplexen lesen, dann ist das ja oft klar, wie es ungefähr ausgehen wird. Aber das Interessante ist eben, wie die Charaktere sich entwickeln und wie sie sich zueinander verhalten. Das heißt, oder bei einem Kriminalroman natürlich, wie genau diese Lösung gefunden wird dann. Also es gibt immer sozusagen Spannungen sozusagen im Detail.
Die Altphilologin Gieborg Uhlmann von der TU, der Technischen Universität Nürnberg, zu unserer aktuellen Lesung von der Ilias von Homer. Und Sie, Hörerinnen und Hörer, können die Ilias bei uns hier auf RBB Kultur hören, montags bis freitags immer 11.10 Uhr und 22.30 Uhr. Und Sie finden alle Folgen und auch alle unsere Gespräche zur Ilias im Netz bei uns auf rbbkultur.de.